Lukas Kapitel 3 und ich lese die ersten, was habe ich gesagt, 14 Verse. Es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Pilatus war Statthalter in Judäa, Herodes Antipas herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus regierte in Iturea und Trachonitis. Und Lysanias war Herrscher in Abilene. Hannas und Kaiphas waren hohe Priester. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Daraufhin zog Johannes in die Gegend des Jordans von Ort zu Ort und predigte den Menschen. Sie sollten sich taufen lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Schafft Raum für das Kommen des Herrn. Ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Und dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Und so sprach Johannes zu den Menschen, die zahlreich zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menge fragte, und was sollen wir tun? Johannes erwiderte, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Auch Steuereinnehmer kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Beweist, dass ihr ehrlich seid, erwiderte er. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Gottes Wort. Ich möchte mit uns beten. Herr, hab Dank dafür, dass du uns Wegweiser sendest. Hab Dank dafür, Herr, dass du uns nicht einfach im Dunkeln stehen lässt, sondern dass du uns den Weg zeigen magst, dass du uns erhellen willst. So sende du uns deinen Geist, damit wir dein Licht auch sehen und erkennen. Und dass wir auch in aller Weihnachtsbeleuchtung dein Licht und dein Leuchten unterscheiden können. Herr, so sei du bei uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Johannes, Sohn des Zacharias, der gehört zu den ganz Großen unter den Boten Gottes. Das ist ganz klar. Er hat, soweit wir das wissen, keine Wunder bewirkt und hat keine Kranken geheilt. Flavius schreibt von Traumdeutungen, die er gemacht hätte. Und vielen, vielen Kritiken, die er gegenüber den Oberen gebracht hat. Aber Wunder und Krankenheilung gab es von ihm nicht. Und doch ist er derjenige, über den Jesus sagt, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als er. Jesus Wort. Jesus, der menschgewordene Gott, der lässt sich sogar von ihm taufen und bestätigt mit diesem Ritual die Botschaft des Johannes und die Beauftragung. Was für ein Bote Gottes muss das gewesen sein? Was für ein Prophet? Was für ein Bußprediger? Ich musste sofort, als ich den Text gelesen habe, an einen Bußprediger denken, den ich vor ungefähr 2 Jahrzehnten persönlich gesehen habe. Vor 2 Jahrzehnten, da war ich noch tief verwurzelt in einem sehr oberflächlichen Glauben. Da war ich einfach ein landeskirchliches Kind, bin brav in den Gottesdienst gegangen, habe viele Bibeltexte auswendig gekonnt, aber irgendwie war das alles nur Verstand. Das war wenig Herz. Über den Tellerrand habe ich nie rausgeguckt. Wofür auch? Was sollte man da sehen? Für mich war Ökumene schon vollkommen erfüllt, wenn die Katholiken dabei waren. Das war Ökumene. Lutheraner und Katholiken feiern zusammen Gottesdienst. Dankeschön, mehr braucht man nicht. Und dann hatte ich im Fernsehen einen Fernsehprediger gesehen, einen Freikirchlichen. Und wie der Zufall so will, wenn es der Zufall denn war, 3-4 Wochen später lief mir in der Innenstadt, in meiner Heimat, ein junges Mädchen über den Weg, drückte mir einen Flyer in die Hand und sagte, heute Nachmittag, ganz wichtig, komm du dahin, das ist für dich ganz wichtig. Ich guckte da drauf und sah genau diesen Fernsehprediger, der witzigerweise in meiner Heimatstadt einen großen Saal gemietet hatte und halt junge Mädchen dafür bezahlt hatte, offenbar, oder hoffentlich mitgebracht hat, und die waren davon überzeugt, doch bitte ganz viele Leute in der Innenstadt einzuladen, dass sie da hinkommen sollen. Und dann war ich da und ging dorthin in diesen Saal und setzte mich mitten in diese Menge Mensch. Der Saal war voll. Ein riesiger Saal, vergleichbar so mit Stadthaus. Ja, riesig voll, ganz viel Equipment mitgebracht, tolle Lieder, toller Chor, tolle Musik. Ganz großartig. Die Show war herausragend. Und was mich dann erwartete, war eine Predigt, eine Bußpredigt. Ich glaube, es gibt letztlich nur zwei Möglichkeiten, den Menschen zum Himmel hinzubringen. Entweder du erzählst ihnen davon, wie es ist im Himmel, und machst sie dadurch schmackhaft, dass du sagst, der Himmel, das ist das, wonach du dich sehen sollst, oder aber du machst ihnen Angst. Und dann musst du ihnen über die Hölle erzählen und über das Fegefeuer. Der Prediger entschied sich fürs Höllenfeuer. Das ist schon besonders, wenn man einen eher lauen Glauben hat und dann da sitzt und die ganze Zeit nur davon hört, wie schlecht man eigentlich ist und wie furchtbar das alles ist und wie sehr man das Fegefeuer und die Hölle verdient hat. Die Wahrheit ist, das stimmt alles. Komma. Aber das ist kein Weg gewesen, um mich da irgendwo ranzuführen. Die Wahrheit ist, auch wenn die Musik so toll war. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, wie modern christliche Musik sein kann. Ja, für mich war 80er Jahre christliche Musik war für mich modern. Wenn die Musik toll war, die Show war wirklich großartig und es war alles jung und modern und hip und wir waren so viele und die Predigt hat mich so abgeschreckt und verunsichert. Sie hat mich in meinem Glauben verunsichert damals. Und so ging ich vor Ende der Predigt. Selbst wenn er nachher noch zum Himmel gekommen sein mag, ich habe es nicht mehr miterlebt. Solange konnte er mich da nicht halten. Im Nachhinein, da weiß ich, er hat versucht, auf seine Art und Weise ein Billy Graham zu sein. Große Veranstaltungen, tolles Ambiente und dann die Leute erstmal darauf bringen, was ihnen fehlt, damit man es ihnen danach sagen kann, wo sie es herkriegen. Aber er war kein Billy Graham. Ihm fehlte die Wärme, er war eigentlich kein schlechter Prediger und er ist auch bis heute, ich glaube, er lebt noch, kein schlechter Theologe. Ich habe 2 von seinen Büchern bei mir im Regal stehen, die sind echt klug. Aber damals, ich glaube nicht, dass das seine Berufung war. In meiner Heimatstadt jedenfalls blieb nichts bestehen. Es hat sich nicht irgendeine Gemeinde gegründet oder auch nur eine Gebetsgruppe oder sowas, nichts. Wir haben damals im Kirchenvorstand nicht mal darüber geredet, dass er da gewesen ist. Das hat keinen Eindruck hinterlassen, diese ganze Show. Johannes, der Sohn des Zacharias, er folgt seiner Berufung. Zu Beginn des Predigttextes, er war noch keine 30, er muss so irgendwie so 28 wahrscheinlich gewesen sein, als er die Berufung erhielt. Als er plötzlich da in der Wüste war und Gott zu ihm sprach und ihm klar machte, was seine Aufgabe ist. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon seine Eltern überlebt. Die waren ja alt, als er geboren wurde. Er hatte sie überlebt. Er hatte keine Geschwister, auch keine Frau und keine Kinder. Er war ziemlich allein auf der Welt. Und so war er in der Wüste und ernährte sich von dem, was er da fand. Ein Asket, und ein Einsiedler. Und diesem zurückgezogen lebenden Menschen, dem gibt Gott jetzt die Eingebung und beruft ihn. Diesen Menschen, der so gar nicht so aussieht, dass irgendeiner von uns sagen würde, ja, den möchte ich gerne mal zum Essen einladen. Gerade der schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden, das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Und zu diesem predigenden Johannes, da kommen die Menschen und wollen hören, wollen ihn hören, wollen von ihm getauft werden. Aber er ist nicht irgendein Redner und er ist auch nicht ein Wanderprediger, der mal in diesen Ort, mal in den Ort geht, obwohl das da drin steht, dass er von Ort zu Ort zog. Aber er ist nicht einer von diesen Wanderpredigern, die sagen, wenn ihr in den Himmel kommen wollt, es gibt einen ganz einfachen Weg, spendet bitte an folgende Stiftung. Und wo sich dann nachher herausstellt, das ist seine Stiftung. Und sie zahlt seine Personalkosten. Johannes, Sohn des Zacharias, der ist der Lautsprecher Gottes, Wegbereiter des Messias. Die Menschen, die suchen nach Orientierung. Die Frömmigkeit der Schriftgelehrten und Priester, ihre frommen Belehrungen, die erreichen sie nicht mehr, die erreichen ihr Herz nicht. Die Priester, die wägen jedes Wort ab, bedenken immer auch, ob sie irgendwo anecken könnten, schauen, ob nicht gerade die Oberen, die Herrschenden da was gegen haben könnten und wollen bloß nicht auffallen, kein Missfallen auslösen. Johannes aber, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Der nimmt auf niemanden Rücksicht. Die Wahrheit ist auch dafür da, manchmal den Kopf dafür hinzuhalten. So demütig und bescheiden dieser Mann auch ist, an seiner Botschaft ändert das gar nichts. Er ist und er bleibt ein Bußprediger. Er fordert die Umkehr und das nicht mit sanften Worten, denn seine Botschaft ist klar. Wir haben sie schon gehört, aber ich wiederhole sie nochmal. Ihr Schlangenbrut. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von den Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Und um das zu hören, sind die Menschen in die Wüste gekommen, sind sie hineingepilgert an den Jordan, quasi ins Nichts. Ich wäre etwas geschockt gewesen. Aber die Zuhörer waren nicht nur geschockt, sie waren auch dankbar. Und so reagieren sie auch ganz ehrlich und eben auch dankbar darauf, auf seine Predigt und fragen, und was sollen wir tun? Was folgt denn aus der Botschaft des Johannes? Schafft Raum für das Kommen des Herrn. So halt es in mir nach. Schafft Raum für das Kommen des Herrn. Und ein erster böser Gedanke dabei ist, soll ich schnell im Baumarkt eilen? Schubkarre, Schaufel, Wasserwaage. Wir müssen Hügel abtragen. Wie ebnet man dem Messias den Weg? Was ist eigentlich wichtig, also wirklich wichtig, wenn ich mein Leben mit Gott leben will? Wie soll ich mich dann eigentlich verhalten? Ich fand, dass in dem ganzen Text die spannendste Frage wirklich diese Frage ist, die auch so ein bisschen hilflos ist und auch so ein bisschen wie vom Donner gerührt. Und was sollen wir jetzt tun? Was können wir denn tun im Angesicht der Allmacht Gottes? Es ist doch das eine, große Worte zu verkünden und Wahrheiten herauszuposaunen. Aber es ist doch was anderes, wenn man das dann in den Alltag ummünzen will. Und Johannes macht es sich nicht einfach. Der sagt nicht einfach, werdet so wie ich, dann ist alles gut. Wie einfach wäre das? Aber zu sagen, ich bin ein Asket, werdet auch Asket, lebt mit mir in der Wüste, das findet Gott gut, dann wird er euch auch gut finden. Er sagt nicht einmal, werft alles von euch. Lasst das alles, was euch bisher so wichtig gewesen ist. Das sagt er nicht. Die Zuhörer, die bitten um Orientierung und haben das größte Glück an sich, denn er ist ein großartiger Wegweiser. Ich bin ein großer Fan von Johannes dem Täufer. Das nicht nur daran liegt, dass ich in einer Johannes der Täufer Kirche getauft und konfirmiert wurde, sondern ich finde einfach, er ist ein wirklich überzeugender Prediger, obwohl wir kaum Worte von ihm kennen. Aber sein Leben, das, was er getan hat, das ist überzeugend. Und er sagt, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Wer hätte damit gerechnet, dass er das sagt? Der Tradition folgend hätte er doch sagen müssen, irgendwas so in die Richtung, haltet den Sabbat ordentlich, seht zu, dass ihr euch an die Regeln haltet, ihr kennt doch alle die gesamten Vorschriften aus dem jüdischen Regelwerk, haltet euch daran, die sind von Gott gegeben, jetzt seht zu. Das tut er nicht. Hätte man nicht erwarten können, dass er wenigstens so was sagt wie, seid ein bisschen frommer. Wie sieht denn das aus? Könnt ihr nicht mal euch verpflichten, für 4, 5, 6, 7, 8 Wochen die Haare abzurasieren und allen Menschen zu zeigen, wie fromm ihr seid? Es hat was gebracht. Ich war bei Johannes, ich habe mir jetzt die Haare abrasiert und ich werde jetzt ein besserer Mensch. Das gab es im Judentum. Mehr Frömmigkeit, damit dann auch wirklich der Messias kommen kann. Oder du betest zweimal am Tag, das ist zu wenig, mach's fünfmal. Ach, und 5 Minuten ist im Übrigen zu kurz. Also unter einer halben Stunde geht gar nichts. Sagt er nicht. Dabei hätten wir doch alle gesagt, ja, wenn Gott das so will, dann strengen wir uns mehr an, gehen mehr in die Gottesdienste, reden mit den Leuten mehr ins Gewissen. Zeigen häufiger mit dem moralischen Zeigefinger auf jeden Missstand, den wir sehen. Verzichten auf Schokolade und Alkohol. Tun dies, tun das. Wenn es doch Gott so will. Was wäre das einfach? Aber das sagt Johannes, das will Gott alles gar nicht. Seine Antwort fällt ganz praktisch aus, überraschend praktisch. Und dadurch ist sie gar nicht mehr angenehm. Was wäre das schön, wenn das so eine theoretische Antwort wäre, bei der man sagen könnte, ja, aber historisch kritisch. Da müssen wir jetzt mal ganz genau raufschauen. Damals. So praktische Antworten sind ganz grausig, weil man so wenig hineininterpretieren kann. Johannes, die Stimme in der Wüste, die ruft den damals und ruft uns heute nämlich zu, teilt, was ihr habt. Teilt, was ihr habt. Setzt euch mit dem, was ihr habt, für andere ein. Gebt von dem, was ihr überhaupt und was ihr eigentlich selbst gar nicht braucht. Das sind keine frommen Sprüche. Mit Frömmigkeit kann man sich bei Gott nichts erkaufen. Deswegen sagt Johannes das so. So wie Gott im Himmel barmherzig mit uns umgeht, so sollen wir mit dem Menschen auch umgehen. Nein, wir müssen dafür jetzt nicht in die Wüste ziehen. Fällt uns auch ein bisschen schwer, ist ein bisschen weit weg. Wir müssen nicht irgendwie in die Walachei gehen, Asket werden, Einsiedler, um Gott zu dienen. Nein, Johannes sagt, tut das in eurem Alltag. Teilt euren Überfluss, eure Zeit, euer Leben mit denen, die darauf angewiesen sind. Begreift, dass es für, das sagt Johannes nicht, weil er nicht weiß, dass wir uns Christen nennen, aber begreift, dass es für einen Christen eine Aufgabe in der Welt gibt. Dass ihr Verantwortung tragt. Und zwar nicht nur dafür, ob ihr morgens aufsteht. Was muss den Schriftgelehrten und Priestern unter den Pilgern, unter den Zuhörern bei der Antwort des Johannes das Herz stehen geblieben sein? Gerade auch in dem Moment, als die Steuereintreiber und die Zöllner zu ihm kommen und ihn fragen, was sollen denn wir tun? Wie klar hätten diese Priester und Schriftgelehrte gesagt, ist doch klar, hört auf, Steuern und Zölle einzutreiben. Seht zu, dass ihr von der falschen Seite der Geschichte wegkommt. Ihr steht auf der Seite, die gegen Gott ist. Seht zu, dass ihr auf unsere Seite rüberkommt, werdet ein Feind Roms. Die Zöllner, die waren verhasst unter den rechtschaffenen Juden. Doch all das sagt Johannes nicht. Und noch schlimmer, als die Soldaten vor ihnen treten. Diese Heiden. Denn Juden, die durften gar keine Soldaten werden. Also müssen es Ausländer gewesen sein, Fremde. Auch sie suchen Gott, suchen Orientierung. Und Johannes, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der nicht bereit ist, auch seine Wahrheit nur ein bisschen zu biegen, lehnt er sie ab, schickt er sie fort, sagt er, was wollt ihr denn bei mir hier? Er hat sie doch gerade eben als Schlangenbrut bezeichnet, von daher kann er doch eben sagen, auf euch komme ich gar nicht erst zu sprechen, ihr seid es nicht wert, dass ich mit euch rede. Könnte er doch tun. Die Schriftgelehrten würden es. Aber Johannes tut das nicht. Er weiß, dass auch sie Gottes Kinder sind. Er wendet sich ihnen zu, und zwar völlig ohne Vorwürfe. Und er verlangt nicht von ihnen, einfach alles hinzuwerfen. Er verlangt nicht von ihnen, dass sie verleugnen sollen, wer sie sind. Was er aber verlangt ist, dass es einen Unterschied macht. Es soll einen Unterschied machen, ob jemand ein bekehrter Mensch ist oder einfach einer, der da am Zoll sitzt und dem es aufs Geld ankommt. Beweist, dass ihr ehrlich seid. Treibt nicht mehr Steuern ein, als euch die römische Regierung vorschreibt, sagt er den Zöllnern. Bereichert euch nicht. Seid ehrlich, wo man euch hingesetzt hat. Macht einen Unterschied. Seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden, sagt er zu den Soldaten. Also, liebe Soldaten, sorgt doch für Stabilität und Ordnung. Misshandelt nicht, nötigt nicht, unterdrückt nicht. Man muss dazu wissen, so ein römischer Soldat hatte das Recht, jedem x-beliebigen, der über den Weg läuft, zu sagen, hier, das ist mein Kram, du trägst den. Und er durfte nicht Nein sagen. Deswegen gibt es auch so ein Gebot von Jesus, wenn dich einer nötigt, mit ihm so und so viel zu gehen, geht doppelt so weit. Ja? Du durftest nicht Nein sagen. Der Soldat hatte das Recht, dich zu nötigen, zu misshandeln, dich zu missbrauchen. Das war sein Recht. Und Johannes sagt, tut das nicht. Halte dich ans Recht. Tu das, was rechtlich okay ist. Und zwar auch im Miteinander untereinander. Mach einen Unterschied. Und jeder kann an seinem Platz ein Licht sein, einen Unterschied machen. In jedem Beruf, in jedem Alltag kann man ein Licht sein und Platz schaffen für Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Ganz egal, wo man hingestellt ist. In jedem Beruf, in jeder Situation kann man seine Mitmenschen entweder lieblos oder liebevoll behandeln. Es macht eben einen Unterschied, ob du fröhlich und freundlich mit deinen Kollegen umgehst oder ob du sie eigentlich nur so als notwendiges Übel empfindest. Ganz nach der Devise, wer hätte eigentlich den Dummkopf bei mir in die Abteilung gesetzt? Es macht einen Unterschied, ob du als Geschäftsmann reine Gewinnmaximierung um jeden Preis als Prinzip hast oder ob du dir Gedanken dabei machst, was für Auswirkungen dein Handeln eigentlich sonst so hat. Johannes, der Sohn des Zacharias, der spricht direkt in das Herz hinein. Egal, wo du hingestellt wurdest. Mach einen Unterschied. Gott will, dass alle seine Kinder ohne Angst leben können, ohne Hunger und ohne Leid. Überall. Das sind Berge und Hügel und die müssen eingeebnet werden. Und jeder einzelne von denen ist zu hoch für einen von uns. Egal, ob wir einen Schubkarre und die Schaufel und die Wasserwaage dabei haben oder nicht. Dafür reicht ein Leben nicht. Und für all das wird letztendlich Gott selbst sorgen. Und wenn du selbst mithelfen willst, wenn du Gott zur Freude fragst, und was sollen wir denn tun? Dann mach einen Unterschied. Zum Abschluss möchte ich eine kurze Eine Anekdote ist immer so, hat ein bisschen so einen witzigen Charakter, hat sie aber gar nicht. Also eine kurze Geschichte aus der letzten Woche sagen. Ich war mit meinen Jungs bei McDonald's. So hin und wieder dürfen die das mal. Und das ist immer sehr anstrengend. Ich bin auch immer völlig unter Stress, weil entweder machen die gerade ein bisschen Stress oder aber ich habe das Gefühl, alle anderen warten nur darauf, dass ich endlich fertig werde da vorne. So, ich hatte noch nie so ein fröhliches und freundliches Team auf der anderen Seite. Ich war nachher drauf und dran, ich hatte leider schon alles per Karte bezahlt. Ich war drauf und dran zu sagen, hier, die 20 Euro, sie sind eure. Weil die sich so toll um uns gekümmert haben. Das ist ein schlecht bezahlter Job. Aber das waren die freundlichsten Menschen im letzten halben Jahr. Und das haben die nicht fürs Geld gemacht. Die haben keinen Cent dafür mehr gehabt. Aber an dem Tag waren die ein echtes Licht. Mach einen Unterschied. Ich möchte mit uns beten. Herr, hab Dank dafür, dass du uns immer wieder diese Wegweiser schickst. Und hab Dank dafür, Herr, dass du uns Johannes geschickt hattest. Er ist ein wahrhaft großartiger Wegweiser und wahrhaftig der Richtige, um dem Messias den Weg zu bahnen. So, Vater, du weißt, wie wenig wir deinem Ideal entsprechen. Du kennst uns genau. Du weißt auch ganz genau, dass wir die Berge und die Hügel und die Täler, dass wir das alles nicht alleine begradigen können. Dass das unsere Kräfte bei weitem übersteigt. Dass wir schon einen Berg nicht alleine begradigen können. Herr, so sende du deinen Heiligen Geist in unsere Herzen und hilf du uns dabei, einen Unterschied zu machen für die Menschen in unserer Umgebung. Hilf du uns zu erkennen, wo du uns anwenden, wo du uns gebrauchen willst. Und hilf uns, Herr, dass wir in jeder Situation fröhlich und freundlich zeigen können, dass man als Christ von einem besonderen Licht erfüllt ist. Vater, manchmal flackert unsere Flamme. Dann entzünde du sie aufs Neue. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.